Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Seitdem Nepal 2007 die Monarchie abgeschafft hat, versteht sich das Land als säkulare Demokratie. Frauen und Männer sind vor dem Gesetz gleichgestellt. An den Traditionen hat das allerdings wenig geändert. Wie reagieren nepalesische Autorinnen auf dieses Missverhältnis?
The air here stifles, crushes, murders my every thought, and these cold faces with hypocrisy painted all over them, they suck the life out of me, vacuum me. So here I am, wishing that I could go back to that place that I call home.
Kathmandu Zentrum. Yukta Bhattacharya trägt bei einem Dichterwettstreit Home vor. Eine subtile Liebeserklärung an ihre Heimat Nepal und ihren Wohnort, Patan Durbar Square, in der Nähe von Kathmandu.
My name is Yukta Bhattacharya and I am a poet from Patan in Nepal.
Ich heiße Yukta Bhattacharya und stamme aus Patan. Ich bin Dichterin und gehöre einem Poetenkollektiv aus Kathmandu an, den Word Warriors. Wir haben diese Poetry Slam Gruppe vor 14 Jahren gegründet. Seitdem haben wir in Nepal Projekte rund um Poesie und Literatur auf die Beine gestellt. Speziell für Jugendliche, Frauen und Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft stehen.
Das Gedicht Home beruht auf einer Erfahrung der jungen Autorin. Sie befand sich im Ausland und sehnte sich trotz aller Probleme Nepals, wie Armut und Analphabetismus, nach dem Duft und der Geräuschkulisse von Patan Durbar Square.
Home, where poverty rings like temple bells and smells like a plastic bag full of dendrite. Yet home, where the smell of the fresh jasmines and the buttery smell of the sweets from the halwai warm my soul. Home, where illiteracy surfaces as statistics of people in the West dying of diarrhea.
Yukta Bhattacharya's Augen funkeln. Die 33-jährige Autorin mit dem Kurzhaarschnitt und dem gewinnenden Lächeln brennt für die Poesie. Doch sie weiß, dass sie von dieser Leidenschaft nicht leben kann und weiterhin hauptberuflich als Erzieherin arbeiten muss.
Das Patriarchat aus weiblicher Sicht. Nepalesische Autorinnen erzählen. Von Margarete Blümel.
Nepalesische Literatur gelangt selten über Nepals Grenzen hinaus. Anders ist es mit Texten über Nepal, in denen ausländische Autoren von Bergbesteigungen, Reiseerfahrungen und der Kultur und Religiosität des Landes erzählen. Das Interesse an der einheimischen Literatur ist bei ausländischen Verlagen dagegen sehr gering, weil die oft auf Nepali erschienenen Werke kostspielig übersetzt werden müssten. Yukta Bhattacharya und ihre Word Warriors sind schon froh, wenn sie mit ihren auf Englisch, Nepali und anderen Landessprachen verfassten Versen ihre Landsleute erreichen können.
We just take poetry to different individuals and communities.
Wir Word Warriors möchten, dass sich in unserem Land Einzelne oder auch ganze Stammesgemeinschaften an unserer Arbeit erfreuen können. Und wir ermuntern bisher noch unbekannte Dichterinnen und Dichter dazu, ihre Verse vorzutragen, gern auch als Slam-Poetry-Performance. In der Region Kathmandu kommen dann regelmäßig Poesieliebhaber jeden Alters zusammen, um dabei zu sein.
Yukta Bhattacharyas Lyrik findet seit einigen Jahren in ganz Nepal zunehmend Anklang. Wenn sie bei einer Aufführung in ihrem Gedicht Home davon erzählt, wie es ist, bei einer Tasse Tee in Patan Durbar Square unter dem Läuten der Tempelglocken alle Sorgen zu vergessen und die Welt für einen Moment stillzustehen scheint, erhält sie viel Applaus.
Yet home, where when you sit at the doublies of the Patan Durbar Square drinking 10 rupee cup tea, you forget all your worries and the whole world stand still for a moment. home, where the temple bells ring at the early hours of the morning, and again at the not so early evenings, and again and again and again and again until my whole spirit starts to ring in unison.
I don't have a special style or genre.
Genre und Stilmittel wechseln bei mir. Ich schreibe hauptsächlich über das, was ich täglich erlebe, in einer Welt, die noch immer stark von patriarchalischen Strukturen geprägt ist.
Patriarchy just comes in with it.
Seit 2007, mit Abschaffung der Monarchie, versteht sich Nepal als säkulare Demokratie. An den althergebrachten Traditionen hat das aber nicht viel geändert. Rechtlich sind Männer und Frauen gleichgestellt. Jedoch wird von einer Nepalesin erwartet, dass sie ihrem Ehemann mit gebührendem Respekt begegnet. Einmal im Jahr begehen nepalesische Hindu-Frauen ein Fest, bei dem sie für das Wohl ihrer Männer beten. Literarisch werden diese Sachverhalte von den Autorinnen des Landes immer häufiger aufgegriffen. Oft geschieht dies auf Nepali, der Amtssprache Nepals. Übersetzungen ins Englische sind rar, ins Deutsche noch viel seltener. Eine lobenswerte Ausnahme ist die im Draupadi Verlag erschienene Übertragung der Kurzgeschichtensammlung Auf der Suche nach dem eigenen Sein – Frauen aus Nepal erzählen. Eine der Erzählerinnen ist Manisha Gocham. Sie wohnt in einem Dorf im entlegenen Hochland Nepals.
I'm Manisha Gocham from Mustang, part of Nepal.
Ich heiße Manisha Gocham und bin aus Mustang, aus Westnepal. Ich habe 4 Bücher geschrieben, 2 Romane, einen Gedichtband und zuletzt eine Sammlung von Kurzgeschichten. In der autobiografischen Erzählung »Die eigene Tochter belügen« berichtet die 44-jährige Autorin über die Qualen, die sie vor 15 Jahren durchlitten hat, bevor sie sich zur Scheidung durchringen konnte und ihre Tochter mit sich nahm.
»Mami, wollen wir nicht zu Papa?« forderte meine Tochter schon wieder, als ich sie zu Bett brachte. Ich sah ihr ins Gesicht und ihre hoffnungsvollen Augen blickten in Erwartung meiner Zustimmung auf mich. Zurzeit denkt sie wieder oft an ihren Vater. Beim Frühstücken am Morgen, wenn sie zur Schule geht. Immer sucht sie ihren Vater und will zu ihm. Zur Schlafenszeit ist dieser Wunsch am stärksten.
Zu diesem Zeitpunkt lebt der Vater des Kindes bereits mit seiner Geliebten am anderen Ende Nepals. Die Mutter hat Angst, ihre Tochter zu verletzen und entscheidet sich dazu, dem Mädchen nicht zu sagen, dass sich der Vater für eine andere Frau und ein neues Leben entschieden hat.
Ich sehe das Gesicht meiner Tochter an. Ihre Augen sind feucht. Sie sieht finster und unglücklich aus. Ich kann sie nicht lange in dieser Stimmung sehen. Sie soll lachen. Das gibt mir den Mut, etwas im Leben zu tun. Sie soll lebendig sein. Das muntert mich auf. Sie soll glücklich umherlaufen. Nur das gibt mir Beherztheit, die Schwierigkeiten des Lebens zu bewältigen. Aber wenn ich ihr Gesicht auch nur für einen Moment verfinstert sehe, dann erscheint mir die ganze Welt düster. Und ich bringe sie schnellstens zum Lachen.
It is pretty hard for a woman to get divorced also.
Es ist schwer für Frauen, sich scheiden zu lassen. Umso mehr, wenn sie Kinder haben. Und ganz besonders in Nepal. Ich habe einige Frauen aus westlichen Ländern getroffen, die sich getrennt hatten. Das muss auch sehr schmerzhaft gewesen sein. Doch in einem Entwicklungsland wie Nepal ist das Ganze noch schlimmer, wegen der patriarchalischen Gesellschaft.
Schon vor der Trennung war die Ich-Erzählerin mit ihrem Leben zunehmend unzufrieden gewesen und hatte darüber nachgedacht, was sie ändern könnte.
Die Veränderungen setzten an dem Tag ein, an dem ich begann, an mich zu denken. Die Zeit bis dahin war mit Küchenarbeit vergangen und mit vielen Förmlichkeiten, um die Schwiegereltern zu erfreuen. Doch ich wurde dieser Dinge im Laufe der Zeit müde. Neue Gedanken und Wünsche erwachten in mir. Mir erschien es, als würde ich meine eigene Existenz auslöschen, wenn ich die Zeit einfach so verbrachte. Das Schreiben war immer ein wichtiger Teil meines Lebens. Jetzt benutzte ich es, um mir eine neue, eigene Existenz zu erschaffen. Deshalb hatte ich weniger Zeit für die Hausarbeit, was der Beziehung zu den Familienangehörigen nicht gut bekam.
Das Streben der Protagonistin nach Individualität, ihre Entscheidung, das eigene Wohl über das der Familie zu stellen, ist im traditionellen Denken für Frauen des Landes eigentlich nicht vorgesehen. Doch die Resonanz auf diese Erzählung habe gezeigt, sagt Manisha Gochen, dass einiges im Umbruch sei.
Die Geschichte selbst ist ja sehr traurig, aber sie fand Anklang. Es war zum Teil wohl wegen des Schreibstils und der Präsentation. Aber mehr noch fanden viele es einfach gut, dass meine Ich-Erzählerin ihre Unabhängigkeit errungen hat und wie sie dafür gekämpft und der Freiheit Priorität gegeben hat. Dieser Teil der Geschichte kam besonders gut an.
Die Protagonistin alias Manisha Gochen wollte den Mann, der sie betrog, nicht mehr. Und sie verzichtete freiwillig auf den Unterhalt, den er ihr eigentlich hätte zahlen müssen.
Schließlich waren wir geschieden. Ich forderte meinen Anteil vor Gericht nicht ein. Meine Tochter war bei mir. Das war genug für mich. Ich suchte nach einem neuen Lebensweg. In den ersten Tagen nach der Scheidung rief der Anwalt häufig an. Seiner Ansicht nach musste ich im Interesse meiner Tochter einen finanziellen Anteil einfordern. Das war der Vorwand für den Anruf. Nach langer Zeit hat er sich gestern wieder gemeldet. Diesmal sprach er ganz anders. Er sagte: Das Leben ist lang. Haben Sie an etwas Neues gedacht? Während ich meiner Tochter über die Haare strich, antwortete ich ihm: Die glänzende Zukunft meiner Tochter ist mein einziger Gedanke, Herr Anwalt.
In die eigene Tochter belügen will sich die Ich-Erzählerin durch nichts und niemand davon abbringen lassen, ihrem neuen Lebensweg zu folgen. Priorität haben das Wohl ihrer Tochter und das Bestreben, sich als Schriftstellerin zu verwirklichen. Auch wenn klar ist, dass der Buchmarkt nicht viel hergibt, weil ein Drittel der Landsleute weder lesen noch schreiben kann oder kein Geld hat, um ein Buch zu kaufen. Oder auch, weil Verlage ihre Autorinnen und Autoren oft nicht am Erlös ihrer Bücher teilhaben lassen oder nicht klar ist, was danach mit den Inhalten geschieht.
Es ist praktisch unmöglich, Lizenzgebühren einzufordern. Es funktioniert nicht, weil wir hier in Nepal keine strengen Regeln haben. Meist erfährt man ja nicht einmal, ob und wenn ja, wie viele Bücher verkauft worden sind. Auch bei meinem Roman oder bei meinem Erzählband gibt es keine Transparenz zwischen Verleger und Autorin.
Ein Problem, das Autorinnen und Autoren gleichermaßen trifft. Die Erwartung, vom Schreiben leben zu können, haben nepalesische Schriftstellerinnen und Schriftsteller deshalb nicht. Wer es sich erlauben kann, kommt für den Druck der eigenen Werke selbst auf und verschenkt sie an Freunde und Familienangehörige. Diese teilen die Texte oft im Internet. Und nicht selten werden sie dann in Zeitungen oder auf Internetportalen präsentiert, ohne die Erlaubnis der Autoren einzuholen und zum Nulltarif. Das weiß auch Maya Takori, die große alte Dame der nepalesischen Literatur, mit der ich mich nach meiner Rückkehr aus Mustang in meinem Hotel in Kathmandu verabredet habe. Die 78-Jährige trägt einen eleganten rot-goldenen Brokatsari. Maya Takori strahlt Güte aus. Die ehemalige Analphabetin, deren Texte heute im Curriculum indischer und nepalesischer Universitäten enthalten sind, entpuppt sich als bescheiden und herzlich. Als sie beschreibt, wie sie sich als 15-Jährige das Lesen und Schreiben beigebracht habe, geht ein Leuchten über ihr Gesicht.
After that, I started writing my own story, my mother's story and my family's story.
Danach habe ich angefangen, meine eigenen Erzählungen zu verfassen. Ich habe die Familiengeschichte meiner Mutter aufgeschrieben. Und ich habe meine Eindrücke aus dem Alltag zu Erzählungen verdichtet. Wie ich als Kind armer Eltern behandelt wurde. Wie ich die Gesellschaft um mich herum sah, in der Männer in meinen Augen die Hauptschuldigen waren, weil sie die Frauen fortwährend dominierten.
Du Hure, öffne sofort die Tür. Oder muss ich sie erst aufbrechen? Brüllte Haria und stürzte ins Haus. Er war betrunken und wankte hin und her. Möchtest du etwas zu essen? fragte Ambika ihn teilnahmslos. Er hatte sie oft schon in solchen Situationen grundlos ermahnt. Daran hatte sie sich bereits gewöhnt.
In der Erzählung »The Night is Mine as Well« aus dem Band »Of a Lesser God« beschreibt Maya Takori die unselige Verbindung zwischen dem dominanten Haria und seiner gehorsamen Ehefrau Ambika.
Jeden Tag dieselbe verdammte Frage, soll ich dir das Essen servieren? Du solltest dir diesen Mist abgewöhnen, sonst schlage ich dir eines Tages alle Zähne aus. Harias empörte Stimme schallte durch den kleinen Raum. Er wippte auf einem Hocker hin und her, zog seine Schuhe aus und schmiss sie auf den Boden. Ich wollte mich doch nur erkundigen, ob du heute Abend schon woanders gegessen hast. Das ist alles, sagte Ambika leise. Ein zaghafter Versuch, sich zu verteidigen. Ach so, höre ich da Eifersucht heraus? Du solltest dich besser nicht mit Sapna vergleichen. Sie ist eine moderne, junge Frau. Einfach toll, hinreißend. Ein ganz anderer Typ. Nicht wie du, die immer nur den einen Maxirock trägt, der nach Öl und Kurkuma stinkt.
Maya Takoris Werk besteht aus sozialkritischen Erzählungen über Hunger, Armut, die Abgründe des Kastensystems und immer wieder über die Schwierigkeiten ihrer Geschlechtsgenossinnen in einem patriarchalischen System. Dabei legt sie Wert darauf, dass ihre Protagonistinnen sich auf ihre eigene Stärke besinnen und dann oft das Blatt wenden könnten. So auch in »The Night is Mine as Well«, wo die eingangs willfährige Ambika auf überraschende Weise beschließt, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.
Oh, es tut mir leid. Ich habe vergessen, meinen stinkenden Maxi-Rock anzuziehen. Dann streiche ich eben diesen Rock jetzt mit etwas Kurkuma und Senf ein. Ist das in Ordnung für dich? Fügte sie sarkastisch hinzu. Sie ging in die Küche und kam mit einer Kurkuma-Senf-Mischung zurück, mit der sie ihren Rock einrieb. Sag mir, wie dir mein knoblauchhaltiger Atem gefällt, fragte sie sanft und blies ihm ihren Atem in die Nase. Ihr außergewöhnliches Verhalten erfüllte Haria mit Furcht. Es ist die erste Nacht seit unserer Heirat, in der ich mich freiwillig zu dir lege, sagte Ambika und sah ihm tief in seine angsterfüllten Augen. Dann begann sie, ihre weiche Wange an seiner zu reiben. Die Nacht gehört auch mir. Und du bist nun mal der Einzige, der hier bei mir ist.
Unsere Gesellschaft hat sich mittlerweile verändert. Die Frauen haben an Macht gewonnen. Nicht alle, aber vielleicht die Hälfte von uns ist inzwischen dank zunehmender Bildung selbstständiger geworden, im Denken wie im Handeln. Diese Frauen gehen arbeiten, beteiligen sich an den Wahlen oder lassen sich sogar als Kandidatinnen für Parteien aufstellen. Sie verstehen es, sich zu wehren. Sie wissen um ihre Würde. Aber es sind, wenn überhaupt, 50% von uns, die es so weit gebracht haben. Am nächsten Vormittag, in einem der vielen Tempel Kathmandus, die oft von Hindus und von Buddhisten gleichermaßen besucht werden. Die Gläubigen bringen den Gottheiten Blumen und Süßigkeiten dar, schreiten um die Altäre, lassen ihre Opfergaben von den Priestern segnen und lauschen den heiligen Versen, die die Priester zum Lob der Götter anstimmen. Einen dieser Sanskrit-Verse, der sich an Gott Krishna richtet, hat Alaka Atreya Chudal noch gut in Erinnerung.
Devaki Suta Govinda Vasudeva Jagatpate.
Die Nepalesin Alaka Atreya Chudal ist seit 2007 als Wissenschaftlerin in der Südostasien-Abteilung der Universität Wien tätig und verfasst überdies Essays, Gedichte und Kurzgeschichten auf Nepali. Alaka Atreya Chudal. Ich war ja eine Tochter.
Als ich geboren wurde, konnte ich der Familie nicht so viel Freude bringen wie ein Sohn. Die obige Geschichte ist eine Realität in der Gesellschaft, in die ich hineingeboren wurde. Entgegen der Aussage, dass Töchter und Frauen sehr geachtet werden, lässt sich die Stellung der Tochter in dieser Gesellschaft nur schwer erklären. Alle lieben ihre Mutter. Alle wünschen sich eine schöne Ehefrau. Beim Hindu-Fest Tihar sind Schwestern erwünscht, die ihren Brüdern einen Segensgruß auf der Stirn anbringen. Geliebte sind auch begehrt. Aber eine Tochter will keiner haben. Ich bin die älteste Tochter in meiner Familie. Nach mir wurden zwei Schwestern geboren. Aber die Sehnsucht meiner Eltern nach einem Sohn war nicht gestillt. Als viertes Kind bekamen sie einen Sohn. Diese Geburt brachte Glück in die Familie. Weil es heißt, ein Auge ist kein Auge, ein Sohn ist kein Sohn, überlegte meine Mutter, noch einen Sohn zu bekommen. Man kann auch sagen, weil sie nach drei Töchtern bemitleidet und gering geschätzt wurde, wollte sie es allen zeigen. Und bekam nach einer fünften Schwangerschaft noch einen zweiten Sohn. Als der jüngste Bruder im Bauch meiner Mutter heranwuchs, hat mir mein Vater diesen Sanskrit-Vers beigebracht.
Devaki Suta Govinda Vasudeva Jagatpate Dehi Me Bhrataram Krishna Twamaham Sharanam Gata.
Dieser Vers bedeutet: O Sohn Devakis, Govinda, O Yasudeva, Herr der Welt, bitte gib mir einen Bruder, O Krishna, zu dir habe ich meine Zuflucht genommen. Als meine Mutter im Kreissaal in den Wehen lag und sich vor Schmerzen wand, saß ich draußen vor der Tür und murmelte diesen Vers ohne jeden Fehler vor mich hin. Und ein Bruder wurde geboren. Danach änderte sich der Vers. Anstelle von »Gib mir einen Bruder« kam »O Gott, beschütze meinen Bruder«.
Wann sich das alles zugetragen hat, ich bin jetzt 48 Jahre alt. Mit 18 habe ich geheiratet. Ein Jahr darauf kam meine Tochter zur Welt. Ein weiteres Jahr später wurde mein Sohn geboren. Als ich meine Geschichte niederschrieb, war ich über 30 Jahre alt. Ja, das ist der Zeitrahmen.
Ich heiratete in eine Familie, in der den Söhnen 100-mal mehr Wert beigemessen wurde als in meinem Elternhaus. Meine Schwiegermutter war sehr stolz, weil sie 6 Söhne bekommen hatte. In meinem Elternhaus waren Söhne erwünscht, um das Leben im Jenseits zu verbessern. Aber in der Familie meines Ehemannes galten die Söhne als wichtig für die Unterstützung der Eltern im Alter und weil sie Schwiegertöchter in die Familie brachten, um ihnen zu dienen.
Wie ich in meiner Erzählung beschrieben habe, gibt es diverse Gründe dafür, warum Eltern Söhne präferieren. Aber ich denke, dass die neue Generation, die Generation nach mir, im Umdenken begriffen ist. Und doch würde ich sagen, dass die Bedeutung von Söhnen in einigen Familien immer noch die gleiche ist.
Still in some of the families, the importance of sons are same.
In ihrer autobiografischen Erzählung »Ich war ja eine Tochter« fasst Alaka Atreya Chudal zum Ende hin die Probleme, die sich daraus ergeben, dass Söhne in Nepal bevorzugt werden, nochmals zusammen.
Auch heute ist die Bedeutung eines Sohnes in unserer Gesellschaft höher als die einer Tochter. Die Zahl der Mädchen nimmt immer mehr ab. Im nördlichen Teil des benachbarten Indien sind viele Mädchen abgetrieben worden und es kommt immer häufiger vor, dass junge Männer keine Ehefrauen mehr finden. Darüber werden derzeit unter dem Stichwort Missing Woman viele Studien erstellt. Als eine Studentin der Universität Wien, an der ich derzeit tätig bin, ihre Masterarbeit zu diesem Thema vorstellte, spielten sich vor meinen inneren Augen meine eigenen Erlebnisse eines nach dem anderen wieder ab. Viele Frauen in Nepal, die keinen Sohn haben, ertragen den Leidensdruck nicht und werden deswegen psychisch krank.
Dass diese Art von Erfahrungsliteratur vom Nepali ins Deutsche übertragen wird, ist die Ausnahme. Eine qualifizierte Übersetzung, das Redigat, der Druck der Bücher, nur eine gute Portion Eigeninitiative und ein ausreichendes Spendenaufkommen können bei der Finanzierung helfen, weiß Alaka Atreya Chudal. Das wurde deutlich, als sie zusammen mit der Indologin Johanna Buß die Nepali-Version des Erzählbandes »Auf der Suche nach dem eigenen Sein – Frauen aus Nepal erzählen« ins Deutsche übersetzte.
Another thing is while translating.
Die Übersetzung und Veröffentlichung in Deutschland sind sehr teuer. Als wir dabei waren, die Übertragung der Kurzgeschichten aus dem Nepali vorzubereiten, haben wir Freunde um Geld gebeten. Erst dank dieser Unterstützung konnten wir das Buch drucken lassen.
Dass die Lebensgeschichten von Manisha Gochen und Alaka Atraya Chudal vorher überhaupt auf Nepali erschienen sind, ist vor allem Archana Thapa zu verdanken. Die Journalistin, Autorin und Verlegerin bemüht sich schon lange darum, Nepalesinnen eine Stimme zu verleihen.
I'm a very small publisher. I don't have a staff.
Mein Verlag ist sehr klein. Ich habe keine Mitarbeiter. Und ich editiere und veröffentliche nur von Frauen geschriebene Texte. Gern auch von Autorinnen, die sich den gesellschaftlichen Normen nicht fügen wollen. Ich arbeite von zu Hause aus, finanziere mich selbst, erhalte keinerlei Unterstützung. Die meiste Zeit verliere ich also Geld. Trotzdem zahle ich meinen Autorinnen ein kleines Honorar, weil sie das einfach verdienen. Manchmal sagen mir die Frauen, ich möchte kein Geld. Bitte gib mir nur einfach so viele Bücher wie möglich. Und dann verschenken sie die Werke an ihre Freunde.
Manchmal enthalten diese Büchergeschenke Inhalte, die die Beschenkten nicht unbedingt erwartet haben. Erotische Passagen etwa, was Verwandte oder Freunde nicht unbedingt gutheißen. Über die Frage, ob es Tabuthemen für Autorinnen gäbe, muss Archana Thapa nicht lange nachdenken.
Ja, es gibt Tabuthemen. Dinge, über die man nicht groß reden muss, weil sie tiefer wurzelt sind. Niemand sagt uns, dass wir über dies oder jenes nicht schreiben sollten. Man weiß es einfach. Dass Sex zum Beispiel Frauen Vergnügen bereiten kann, darüber würden Schriftstellerinnen hierzulande im Allgemeinen nicht reden. Hin und wieder gibt es Autoren, also Männer, die das in ihren Erzählungen anklingen lassen. Aber Schriftstellerinnen? Da wir die Politik der Sprache kennen, wissen wir, was Frauen sagen und was sie nicht sagen sollten. Die Moralvorstellungen lasten bis heute schwer auf uns.
Yukta Bhattacharya und ihre Mitstreiterinnen vom Dichterkollektiv Word Warriors haben sich in den letzten Jahren schon mehrfach auf schwieriges Terrain vorgewagt. Mal kamen Sujets wie Transsexualität und gleichgeschlechtliches Verlangen auf die Bühne. Dann wieder brachte Yukta Bhattacharya in ihrem Gedicht Vagina die Beziehung zu diesem Körperteil zum Ausdruck, der nicht sprechen kann, obwohl er einen Mund besitzt. Ein Teil des Körpers, der schambesetzt ist und weich, wie mit Satin ausgekleidet.
My vagina has a mouth, but it cannot speak. My vagina was named so many different versions of shame that it is soft, it is satin, it is crimson, it is slippery.
Für ein gemischtes Publikum, das, wie bei der Lesung in Kathmandu, auch aus Nepalesischen mit 60ern besteht, eignen sich andere Texte aber wohl doch besser. Wie das Gedicht Home, in dem Yukta Bhattacharya bei einem Aufenthalt im Ausland das lyrische Ich von der Rückkehr in die Heimat nach Pathandaba Square träumen lässt. Von einem Zuhause, wo die Straßen voller Schlaglöcher sind, von den schäbigen, schiefen Häusern, den engen, labyrinthischen Gassen. Von diesem, wie es heißt, perfekten Ort der völligen Unvollkommenheit.
Home, where the roads are not paved with gold, but with potholes. Home, with shabby houses that smile, slanting but standing through and through the test of time. The narrow labyrinthine gullies that lead you to courtyards of epiphany, that perfect place of imperfection. Where not everything is right, but everything will be all right.
Dennoch verzichte ich auf Hunderte und Aberhunderte eurer Himmel, um nach Hause zurückzukehren. Denn hier gehöre ich hin, weil mein Zuhause der Ort ist, an dem meine Seele die Stimme findet, um zu sprechen. Ich danke euch.
Hence, I refute hundreds of your heavens to go back home, because home is where I belong. Because home is where my soul finds the voice to speak. Thank you.
Das Patriarchat aus weiblicher Sicht. Nepalesische Autorinnen erzählen. Von Margarete Blümel. Die Übersetzungen stammen von Johanna Buß, Alaka Atreya Chudal und der Autorin. Es sprachen Eva Meckbach, Monika Oschek und Merle Wasmuth. Regie Beatrix Ackers. Ton Johann Günther, Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.